Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Erinnern Sie sich noch an den Wunsch der Israeliten, künftig von einem König regiert zu werden, so wie die meisten heidnischen Nachbarvölker? Gott war davon nicht gerade begeistert, gab jedoch ihrem Drängen nach. Zum Propheten Samuel sagte er, »Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll.« Dennoch bekam Saul, der erste König der Israeliten, eine faire Chance, sich als ein guter und gerechter Herrscher zu bewähren. Im Laufe der Zeit stolperte er jedoch über seine eigene Geltungssucht, verlor den Rückhalt im Volk und setzte sich auch über Gottes Anweisungen hinweg. Mit der Folge, dass Gott eines Tages den Entschluss fasste, Saul darf sein Amt als König von Israel nicht mehr lange ausüben. Ein Nachfolger muss her. Bis zuletzt hat der Prophet Samuel zu König Saul gehalten. In guten wie in schlechten Tagen ist er sein Ratgeber, sein Sprecher und sein Verbindungsmann zu Gott gewesen. Doch nachdem sich Saul geweigert hatte, mit der gebotenen Schärfe gegen die Amalekiter vorzugehen, musste Samuel ihm mitteilen, dass Gott bereits einen Nachfolger für ihn gefunden hat. Im 1. Samuel-Buch, Kapitel 16, wird dieser uns nun vorgestellt. Er heißt David und entspricht allein schon wegen seines jugendlichen Alters in keiner Weise den Vorstellungen, die man sich damals von einem königlichen Herrscher macht. Bis er von König Saul die Amtsgeschäfte übernehmen kann, wird es noch längere Zeit dauern. Im 1. Vers von Kapitel 16 wird berichtet, »Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel?« Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Lange bevor auch nur irgendein Mensch daran denkt, in David den künftigen König Israels zu sehen, hat Gott seine Wahl bereits getroffen. Auch diesmal ist Samuel derjenige, der Gottes Willen dadurch kundtut, indem er den Thronanwärter aufsuchen und ihn mit Salböl zum König salben soll. Für Samuel, der zwischenzeitlich jeden Kontakt zu Saul abgebrochen hat, gilt es nun auch innerlich von Saul Abschied zu nehmen. Das scheint Samuel jedoch nicht leicht zu fallen. Weiter ab Vers 2. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Zwischen dem Propheten Samuel und König Saul muss es ein sehr inniges Freundschaftsverhältnis gegeben haben, das jedoch immer mehr durch die Allüren des Königs beeinträchtigt wurde. Samuel weiß, dass sich Saul mit allen Mitteln gegen seine Ablösung zur Wehr setzen wird. Deshalb traut er sich kaum, wie von Gott verlangt, den besagten Isai in Bethlehem aufzusuchen. Aber weil Gott ihm noch nicht mitgeteilt hat, was dort genau passieren soll, ist Samuel ein Stück weit geschützt. Wenn ihn jemand fragen sollte, was er in Bethlehem vorhat, kann er einfach sagen, Gott hat mir die Anweisung gegeben, zusammen mit Isai ein Opfer darzubringen. Weiter ab Vers 4. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, »Bedeutet dein Kommen Heil?« Er sprach, »Ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer.« Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Die Propheten in Israel hatten häufig die Aufgabe, Gottes Gericht über die Ungehorsamen anzukündigen. Deshalb fragen die Ältesten in Bethlehem ängstlich nach, ob Samuels Kommen etwas Positives zu bedeuten habe. Doch er kann sie beruhigen und lädt Isai und seine Söhne dazu ein, sich zu heiligen. Das heißt, sich durch bestimmte Rituale auf das Darbringen von Opfern vorzubereiten. Interessant finde ich, dass einer der Söhne Isais, nämlich Eliab, den Vorstellungen Samuels von einem künftigen König sehr nahe kommt. Sein edles Aussehen und seine imposante Körpergröße werden in Vers 7 ausdrücklich genannt. Dabei trafen diese äußerlichen Eigenschaften doch auch auf Saul zu, als er zum König gesalbt wurde. Er war ein junger, schöner Mann und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er, eines Hauptes länger als alles Volk. So wurde in Kapitel 9 berichtet. Doch zu einem guten König hatten ihn diese Eigenschaften nicht gemacht. Nun in Kapitel 16 wird Samuel ausdrücklich von Gott darauf hingewiesen, dass Gott nicht auf das sieht, worauf ein Mensch sieht. Denn, Zitat, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Diesen Satz muss ich mir selbst immer wieder einmal ins Gedächtnis rufen, denn auch ich bin nicht frei davon, andere Menschen nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Dieses Beurteilen geschieht meistens, ohne dass ich bewusst darüber nachdenke. So fällt es mir beispielsweise leichter, mit einer Person ins Gespräch zu kommen, die einen gepflegten Eindruck macht und mit einem freundlichen Lächeln auf mich zukommt. Dabei wäre jemand anderes, dem das Lächeln aufgrund einer schwierigen Lebenssituation vergangen ist, vielleicht sehr froh über einen verbindlichen Händedruck von mir und über ein ernst gemeintes »Wie geht es Ihnen?« Zurück zu unserem Bibeltext. Inzwischen weiß Samuel anscheinend ganz genau, was Gott von ihm will. Denn Isai stellt ihm alle seine Söhne vor und zu jedem gibt Samuel einen kurzen Kommentar ab. Ich lese weiter ab Vers 8. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste, siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Nicht einmal Isai, der stolze Vater von 8 Söhnen, kommt auf den Gedanken, dass ausgerechnet der Jüngste von ihnen zu etwas Höherem bestimmt sein könnte. Vielleicht ist der Junge so um die 16 Jahre alt, vielleicht noch ein bisschen jünger und macht sich als Schafhirte nützlich. Doch Samuel beschleicht die Ahnung, möglicherweise hat Gott ausgerechnet diesen Jungen ausgewählt. Die 7 anderen jedenfalls kommen nicht in Frage. Vers 12. Da sandte Isai hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist's. Wie war das nochmal? Nur wenige Verse zuvor hatten wir doch gelesen, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und nun ist Gott selbst derjenige, der einen gut aussehenden jungen Mann auswählt, um ihn zum künftigen König von Israel zu machen. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, ist es nicht. Ausschlaggebend ist für Gott die Herzenseinstellung eines Menschen. Aber warum sollte sich nicht auch ein attraktiver Mensch dadurch auszeichnen? Also bitte keine Vorurteile. Im Übrigen werden wir später noch miterleben, wie sich auch David, so heißt der Hirtenjunge, als ein Mensch mit Stärken und Schwächen erweisen wird. Als ein Mensch, der große Fehler begeht und sich gegen Gott versündigt. Aber dennoch hält er fest an seinem Glauben. Er liebt Gott von ganzem Herzen und vertraut auf Gottes Erbarmen. In bestimmten Phasen seines Lebens erlebt David, wie er für seine Sünden gerade stehen muss, wie ihm nichts anderes übrig bleibt, als die Suppe auszulöffeln, die er sich selbst eingebrockt hat. Ja, manches empfindet David auch als Bestrafung. Aber er zweifelt nicht daran, dass Gott es gut mit ihm meint und ihn nicht im Stich lässt. David ist eben ein Mann nach Gottes Herzen, wie es an anderer Stelle bereits ausgedrückt wurde, beziehungsweise ein Junge nach Gottes Herzen, wenn man sein jugendliches Alter zu dem Zeitpunkt in Betracht zieht, als Samuel auf ihn aufmerksam wird. In unserem Bibeltext wird ab Vers 13 berichtet: Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, dem bisherigen König, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Da sprachen die Großen Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt und es besser mit dir werde. Was genau mit Saul passiert ist, das lässt sich im Rückblick nur schwer beurteilen. Manches deutet darauf hin, dass Saul von einer tiefen Schwermut befallen wird, vielleicht auch von einer Depression. Was auch immer es genau sein mag, es ist sein bewusster Ungehorsam gegen Gott, verbunden mit der Weigerung, seine Schuld einzugestehen, die zu diesem Zustand führt, unter dem Saul nun auch selbst leidet. Eine bestimmte Art von Musik scheint ihn jedoch ein wenig aufzuheitern, so dass einige Leute am königlichen Hof auf die Idee kommen, einen Vorspielwettbewerb zu veranstalten. Eine gute Idee, wie König Saul auch selbst findet. Weiter ab Vers 17. Da sprach Saul zu seinen Leuten: Seht euch um nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön gestaltet, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Soweit die Verse 17 bis 23. David befindet sich nun also mitten im Zentrum der Macht. Seine Aufgabe besteht zunächst einmal darin, einen gesundheitlich stark angeschlagenen König aufzuheitern. Zugleich entwickelt sich zwischen den beiden eine Freundschaft, die Saul dadurch würdigt, dass er David zu seinem Waffenträger macht. Ein echter Vertrauensbeweis. Dass sich Saul mit dem noch sehr jungen David seinen eigenen Nachfolger ins Haus geholt hat, das ahnt er noch nicht. Und welche Bedeutung David seiner Salbung durch den Propheten Samuel zumisst, ist auch ungewiss. Jedenfalls deutet nichts darauf hin, dass sich David wie ein Thronanwärter verhält, der nur darauf lauert, endlich an die Macht zu kommen. Wir erreichen nun das 17. Kapitel, das über den ungleichen Kampf zwischen David und dem berüchtigten Goliath berichtet. Diese Geschichte gehört wohl zu den bekanntesten der ganzen Bibel, denn im allgemeinen Sprachgebrauch ist sehr häufig von einem Kampf David gegen Goliath die Rede. Leider steht jedoch fast immer nur die menschliche Tapferkeit Davids im Mittelpunkt. Von seinem großen Gottvertrauen hört man dagegen so gut wie nichts. An dieser Stelle will ich schon mal im Voraus Vers 45 zitieren, weil dieser Vers auf den geistlichen Kern der ganzen Geschichte hinweist. David spricht zu Goliath: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Nun aber, schön der Reihe nach, in Kapitel 17 in den Versen 1 bis 3 wird berichtet, wie die Israeliten wieder einmal von den Philistern bedroht werden. Die Siege, die König Saul und sein Sohn Jonathan gegen sie erringen konnten, waren also nur von begrenzter Dauer. Hier nun die Schilderung des aktuellen Konflikts. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und kamen zusammen bei Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Azekah bei Ephes-Damim. Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berge jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliath aus Gat, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz, und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot, und sein Schildträger ging vor ihm her. Dieser Goliath ist eine richtige Kampfmaschine. Schätzungen gehen davon aus, dass seine Rüstung etwa 60 Kilogramm gewogen haben muss. Seine Größe ungefähr 3 Meter. Als sogenannter Vorkämpfer tritt er aus der Schlachtreihe heraus und fordert die gegnerische Seite zu einem Zweikampf heraus. Die Vermutung, dass der ohnehin sehr große Goliath erst durch seinen Helm zu einem wahrhaften Riesen wurde, ist wohl kaum von der Hand zu weisen. Denn seine ganze Rüstung sowie seine Waffen sind dazu bestimmt, noch vor einem Kampf die Gegner einzuschüchtern. Wenn man sich allein die Einzelheiten anschaut, die zu seinem Spieß genannt werden, 600 Lot wiegt die Spitze, das sind knapp 7 Kilogramm. Und der Schaft wird mit einem Weberbaum verglichen, also mit dem Rundholz, auf dem ein gewebter Teppich aufgerollt wurde. Goliath, die Kampfmaschine, tritt also aus den Reihen der Philister hervor und lässt sein mächtiges Äußeres erst einmal auf seine Gegner, die Israeliten, wirken. Weiter ab Vers 8. Und er stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach: Ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen, als ich sagte: Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Aus den nun folgenden Versen geht hervor, dass sich niemand auf israelitischer Seite dem Kampf gegen Goliath stellen möchte. Und so stehen sich die feindlichen Heere wochenlang gegenüber. Bis David, eher zufällig, etwas von dieser Situation mitbekommt und schließlich eingreift. Die Verse 12 bis 51, also einen Großteil dieses Kapitels, möchte ich Ihnen nun einfach unkommentiert vorlesen, weil die Handlung ohne weitere Erläuterungen gut verständlich ist. David aber war der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem in Juda, der Isai hieß. Der hatte 8 Söhne und war zu Sauls Zeiten schon zu alt, um unter die Kriegsleute zu gehen. Aber die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen und sie hießen Eliab, der Erstgeborene, Abinadab, der Zweite und Schammah, der Dritte. Und David war der Jüngste, die 3 ältesten aber waren Saul gefolgt. Und David ging ab und zu von Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Aber der Philister, also Goliath, kam heraus früh morgens und abends und stellte sich hin, 40 Tage lang. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, »Nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner und diese 10 Brote und bring sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern, und diese 10 frischen Käse bringe dem Hauptmann und sieh nach deinen Brüdern, ob's ihnen gut geht, und bringe auch ein Unterpfand von ihnen mit.« Saul und sie und alle Männer Israels sind im Eichgrund und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zum Lager. Das Heer war aber ausgezogen und hatte sich aufgestellt zum Kampf, und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zu dem Heer, kam hin und fragte seine Brüder, ob's ihnen gut gehe. Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, von dem Heer der Philister, und redete dieselben Worte, und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, »Habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, um Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will ihm seines Vaters Haus frei machen von Lasten in Israel.« Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, »Was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt?« Da sagte ihm das Volk wie vorher, »Das und das wird man dem geben, der ihn erschlägt.« Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, »Warum bist du hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen.« David antwortete, »Was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt.« Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach, wie er vorher gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal. Und als sie die Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, »Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen.« Saul aber sprach zu David, »Du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf.« David aber sprach zu Saul, »Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt.« Und David sprach, »Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister.« Und Saul sprach zu David, »Geh hin, der Herr sei mit dir.« Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, »Ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt.« Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam immer näher an David heran, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David, »Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst?« Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David, »Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde.« David aber sprach zu dem Philister, »Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue, und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat, und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Denn der Krieg ist des Herrn, und er wird euch in unsere Hände geben.« Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Soweit die Verse 12 bis 51. Nach diesen Ereignissen wundert es wohl niemanden mehr, dass David, dem Hirtenjungen, eine große Zukunft bevorsteht. Sein Mut und seine Unerschrockenheit hat viele Israeliten beeindruckt. Aber das Entscheidende ist sein großes Gottvertrauen. Bis aus dem Hirtenjungen David der König von Israel wird, dauert es noch eine ganze Weile. Ich lade Sie herzlich dazu ein, mit mir gemeinsam seine weitere Entwicklung am Hofe des bisherigen Königs Saul mitzuverfolgen. Also, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.